Migration, Integration, Inklusion, Chancen, Herausforderungen und Perspektiven. So ist das Thema der diesjährigen Ringvorlesung des Sommersemesters 2013 in Erfurt. Und die geht heute schon in die dritte Woche hinein. Und heute Abend wird es im Rathaus Festsaal eine Veranstaltung geben mit dem Titel Europäische und deutsche Flüchtlingspolitik im Blickfeld der UN-Flüchtlingskonvention. Referent des heutigen Abends wird sein Lorenz Krämer. Er studierte Philosophie und Politikwissenschaften in Bonn und ist seit 2010 Mitarbeiter im EU-Parlament für Die Linke. Und ich begrüße Lorenz Krämer jetzt am Telefon direkt in Brüssel. Guten Tag, Herr Krämer.
Guten Tag.
Herr Krämer, das ist ein sehr schwieriges Thema eigentlich, also europäische und deutsche Flüchtlingspolitik im Blickfeld der UN-Flüchtlingskonvention. Unsere Flüchtlingspolitik, ist denn die immer noch im Blickfeld oder muss sie im Blickfeld sein?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Flüchtlingspolitik, das Problem ist ja hier, dass es eine ganze Reihe an internationalen Konventionen, Vereinbarungen und Instrumenten gibt, die Flüchtlingspolitik zum Gegenstand haben. Die Flüchtlingskonvention bei den Vereinten Nationen ist natürlich das bekannteste von all denen, aber die anderen sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, also wie die europäischen Instrumente und so weiter. Was natürlich wichtig ist, ist auch anzuerkennen, dass die Flüchtlingskonvention nur einen sehr, sehr engen Rahmen hat und sich wirklich nur auf staatliche Verfolgung bezieht. Insofern geht unsere Flüchtlingspolitik sogar tatsächlich darüber hinaus. Auf der anderen Seite kann man in Frage stellen, ob wirklich alle Anforderungen aus dieser Flüchtlingskonvention tatsächlich erfüllt werden.
Nun gibt es ja die UN-Flüchtlingskonvention seit Anfang der 50er Jahre und sie wurde noch einmal erweitert, 1967. Ist diese denn immer noch wirklich aktuell oder nicht schon längst überholt?
Ja, das ist genau der Punkt, den ich machen würde. Also in einem gewissen Sinne ist sie heute überholt. Das liegt allerdings nicht daran, was im Großen und Ganzen da drinne steht, sondern der Knackpunkt ist meines Erachtens die Definition dessen, was ein Flüchtling in dem Sinne ist. Wie ich schon gesagt habe, da ist diese Genfer Flüchtlingskonvention natürlich sehr fixiert darauf, auf staatliche Verfolgung, die sich natürlich dann an bestimmte Kriterien richtet, wie Geschlecht, Rasse und so weiter. An diesen Gründen selber ist noch nicht viel auszusetzen, wobei es heutzutage sich ja auch durchgesetzt hat, zum Beispiel sexuelle Orientierung als einen typischen Verfolgungsgrund anzuerkennen. Daran hat 1951 kaum jemand denken wollen. Insofern, aber diese Fixierung auf diese staatliche Verfolgung ist natürlich nicht mehr wirklich zeitgemäß. Das sieht man natürlich auch in einem Zeitalter von Failed States in vielen Ecken und Enden der Erde, von Bürgerkriegen, von Warlord-Armeen und sowas. Da ist es natürlich immer schwierig, von staatlicher Verfolgung zu sprechen, weil es überhaupt gar keine staatliche Macht mehr gibt, diese bestritten wird und so weiter. Also dadurch fallen natürlich massenhaft Leute durch das Raster.
Nun haben wir aber auch europäische Menschenrechtskonvention und Menschenrechte. Da müsste man doch aber doch darauf reagieren können, dass eben diese Nationalstaatlichkeit auf vielen Teilen der Welt auch gar nicht mehr so gibt.
Ja, richtig. Das ist ja genau die Sache. Also es gibt natürlich nicht nur im Sinne der Flüchtlingskonvention auch, und das ist natürlich für Deutschland wie die EU auch so, wenn wir über Asyl sprechen, dann ist das eine Verkürzung, die natürlich juristisch nicht vollständig korrekt ist. Korrekterweise müsste man ja über Asyl und internationalen und subsidiären Schutz reden. Dabei, in diesen Entwicklungen stecken ja schon verschiedene Erkenntnisse drin, dass dieser ursprüngliche Flüchtlingsgedanke, der auf diese staatliche Verfolgung abzielt, nicht völlig zeitgemäß ist. In einem typischen Bürgerkriegsfall lässt sich das ja immer nur schwer herleiten und für solche Fälle gibt es natürlich dann den internationalen Schutz. Aber ich würde das sogar noch einen Ticken weiter treiben, weil es ist halt oft unglaublich schwierig, so eine organisierte Verfolgung nachzuweisen. Das ist auch hinlänglich bekannt und ganz wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass man sieht, ganz oft hat man es mit Diskriminierungen zu tun, die gewissermaßen unter der Oberfläche bleiben, dass man wirklich von einer richtigen Verfolgung staatlicherseits sprechen kann. Aber wenn es viele verschiedene Diskriminierungen gibt, die sich auf verschiedenste Bereiche beziehen, wenn sie aus Diskriminierungsgründen schlechten Zugang zu Wohnraum haben und zum Arbeitsplatz und zur medizinischen Versorgung zum Beispiel, dann stellt sich natürlich die Frage, ab welchem Punkt ist die Schmerzgrenze gewissermaßen überschritten, dass man sie wirklich als Flüchtling anerkennen sollte. Und solchen kumulativen Asylgründen, wie man die dann nennt, trägt natürlich die Genfer Flüchtlingskonvention in der Form noch gar keine Rechnung. Genau das wäre aber heutzutage notwendig.
Könnte man da aber als Europäische Union nicht zumindest darauf reagieren? Ich meine, wir spüren das ja seit vielen Jahren, dass immer mehr Flüchtlinge kommen, jetzt nicht nur wegen staatlicher Verfolgung, sondern eben gerade aus diesen von Ihnen genannten Gründen.
Ja, sicher. Sicher, natürlich. Ich meine, was die EU darf und was nicht, ist ja natürlich erstmal in den Verträgen festgelegt. Und die Migrationspolitik und auch die Asylpolitik sind durchaus Kompetenzen der EU. Und da hat die Kommission das Recht, Vorschläge zu unterbreiten, die dann mit dem Europaparlament und dem Rat der Minister angenommen werden können. Das Problem ist an der Stelle natürlich auch, und da möchte ich auch der Kommission gar keinen mangelnden Willen vorwerfen, unsere Erfahrung hier im Parlament ist natürlich, das zeigt sich dann besonders in den Trilogsverhandlungen, wie unfassbar schwierig das mit dem Rat einfach ist. Hier stoßen also auch Interessen aufeinander, und da sind wir im politischen Zusammenspiel eigentlich. Hier treffen einfach Kräfte aufeinander, wo unterschiedliche Interessen im Spiel sind. Die Mitgliedstaaten einerseits möchten sich nicht besonders gerne da reinreden lassen, wen sie jetzt letzten Endes ins Land lassen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Rechten. Auf der anderen Seite gibt es dann hier im Europaparlament, und das zieht sich durchaus weiter durch das Haus, nicht nur auf der linken Seite, gibt es natürlich schon das Bedürfnis, solchen Menschen zu helfen und klare Regeln zu haben, die dann auch so angewendet werden.
Also ist doch ein Problem auch diese, naja, doch sehr verwaschene Zuteilung der Kompetenzen zwischen jetzt der Europäischen Union und den Nationalstaaten.
Ja, allerdings nicht so sehr meines Erachtens, wenn man über Gesetzesprojekte spricht, sondern diese Probleme tauchen vor allem auf, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Das bekannteste Beispiel ist natürlich schon seit Jahren, machen verschiedene NGOs, die im Flüchtlingsbereich arbeiten, also auch pro Asyl und sowas, die machen immer wieder darauf aufmerksam auf Menschenrechtsverstöße, die im Rahmen von Frontex-Missionen begangen werden. So, wenn wir dann hier zum Beispiel im Europaparlament sind und die Abgeordneten dann die Kommissarin, die Zuständige da haben oder den Frontex-Direktor und dann sagen, wie kann das sein und sie müssen da etwas gegen tun, dann kriegen sie als Antwort, ja, sagen die, wir wollen die Menschenrechte einhalten, aber gucken Sie mal in die Verträge und wie die Aufteilungen sind. Es sind die Mitgliedstaaten, die diese internationalen Verpflichtungen eingegangen sind, die haben die Konventionen unterschrieben und im Aufbau der EU sind die dafür zuständig. Jeder Frontex-Einsatz beispielsweise findet unter der Hoheit eines Mitgliedstaates statt, also müssen die dafür Sorge tragen, das sagt dann die Kommission. Das ist formal juristisch gesehen völlig korrekt, löst aber eben das Problem nicht. Und genau da kommen wir natürlich in dieses Problem, dass da gegenseitig der Ball im Kreis gespielt wird und einfach niemand richtig bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen. Und da ist dann natürlich auch die Frage, welche Mechanismen kann man schaffen, um dieses Problem zu lösen?
Liegt dieses Dilemma vielleicht wirklich daran, also wir werden heute Abend auch zum Beispiel an dem Fall Jamal Hirsi daran arbeiten, das war ja ein Fall, der ist vielen vielleicht noch in Erinnerung, 2009, als 200 Menschen von Libyen aus nach Italien übersetzen wollten und der italienische Zoll und die Armee haben die Boote aufgehalten und die Flüchtlinge dann zurück nach Tripolis gebracht. Aber eigentlich ist es doch nicht nur eine italienische Grenze, sondern auch, wenn wir als Europäer denken, unsere europäische Grenze. Und eigentlich müssten wir alle damit sprechen dürfen.
Ganz klar, ganz klar. Hier an der Stelle sind jetzt natürlich zwei Sachen. Einerseits dieser Hirsi-Fall und das Urteil ist ja wirklich, man kann es gar nicht zu wenig begrüßen. Immerhin hat da der Straßburger Gerichtshof ganz klar gesagt, auch was auf hoher See und internationalen Gewässern passiert, ist hoheitliches Handeln eines Staates, wenn die diese Uniformen tragen und die Flagge am Schiff haben. Eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man kein Jurist ist, sondern eher Laie, wie ich da ursprünglich auch rangegangen bin, jeder von uns würde ja aus dem Bauch sagen, ja natürlich unterliegen die ihren eigentlichen Gesetzen. aber man darf sich da nicht wundern. Also bis vor kurzem stand, nach meinem Kenntnisstand, die Bundesregierung auch noch auf dem Standpunkt, dass diverse Grundrechtsgarantien des Grundgesetzes auf hoher See nicht anwendbar sind. Also das ist natürlich der eine Fall. Auf der anderen Seite muss man sehen, bei all diesen Problemen in Griechenland, in Italien, wenn viele Flüchtlinge nach Spanien kommen oder, was natürlich immer ein ganz schwieriger Fall ist, Malta, brauchen wir uns natürlich nichts vormachen. Die Leute landen nicht in Lampedusa, weil sie nach Lampedusa wollen. Und die wenigsten gehen nach Griechenland, weil sie nach Griechenland wollen. Sondern die wollen in die EU und die wollen nach Belgien, nach Deutschland, nach Schweden. Manche wollen vielleicht auch nach Italien. Da ist ja nichts gegen zu sagen. Aber wir müssen uns einfach klar sein, dass diese Abschottungspolitik einfach strukturell eine Benachteiligung auch für die südlichen Mitgliedstaaten darstellt, die, ich sag mal so, einfach das in Anführungszeichen Pech haben, an der falschen Grenze zu sitzen. Und dadurch sind sie automatisch auf dem Transitweg der Flüchtlinge.
Sind das Probleme, die die EU wirklich allein bewältigen kann, oder sind das auch Probleme, die erstmal auch in unserem gesellschaftlichen Denken noch verhaftet sind?
Nun ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dieses eine Problem, dass wir eben, dass diese völlig überproportionale Belastung, die Griechenland zum Beispiel heute erfährt, wegen der Migrationsströme, ob man die endgültig lösen kann, da bin ich überfragt. Ich bin allerdings überzeugt davon, dass man da sehr, sehr, sehr viel Abhilfe schaffen könnte, wenn man da geeignete Strukturen schaffen würde. Dazu müsste man die berühmt und berüchtigte sogenannte Dublin-Verordnung natürlich ändern, die ja nur ein Mechanismus ist, der eine Zuständigkeit innerhalb der EU festlegt, wer Asylanträge bearbeiten muss. Und in dieser Verordnung werden zum Beispiel auch die Griechen, die Italiener, die Malteser benachteiligt, weil sie einfach näher an den Herkunftsländern sitzen. Und das könnte man in jedem Fall angehen. Wir fordern natürlich schon seit Jahren, diese Verordnung zu reformieren. Die Kommission hat 2008 einen Vorschlag vorgelegt. Ende des vergangenen Jahres gab es dann eine politische Einigung und ich kann da nur zu sagen, die große, große Chance, dieses Problem, das sich mit der Dublin-Verordnung ergibt, ist leider verpasst worden. Es gibt da jetzt keinen sinnvolleren anderen Alternativmechanismus. Stattdessen wird es nur ein Frühwarnsystem wohl geben, falls es in einem EU-Land wirklich große Probleme mit dem Asylsystem gibt. Aber da frage ich mich auch wieder, was haben wir von einem Frühwarnsystem, wenn das keine Konsequenzen hat? Und dass das griechische Asylsystem menschenunwürdig ist, nicht aufnahmefähig und man wirklich keine Menschen dorthin abschieben kann im Augenblick, na, dafür brauchen wir keinen Frühwarnmechanismus.
Wie ist denn Ihrer Meinung nach die Stimmung in Brüssel? Sind da trotzdem Entwicklungen zu sehen in der Flüchtlingspolitik?
Ja, also Entwicklungen in jedem Fall. Ich hab ja jetzt gerade schon diese Dublin-Verordnung angesprochen. Damals 2008 hatte die Kommission ja ein Gesamtpaket vorgelegt zur Reform des sogenannten europäischen Asylsystems. Das ist eine Sammlung von ein paar Richtlinien und Verordnungen. Die haben jetzt bis dieser Tage sind die festgefahren gewesen in den Verhandlungen zwischen Rat und Parlament, weil es nicht vor und nicht zurückging. Nach unzähligen Kompromissrunden gibt es jetzt allerdings politische Einigung bei allen. Also die jüngsten sind jetzt genau die sogenannte Asylprozedurenrichtlinie. Ja, da werden Verfahren festgeschrieben oder Mindestbedingungen für die Verfahren. Und die sogenannte Eurodac-Verordnung, die Datenbank der Fingerabdrücke der Asylsuchenden in Europa. Na, und die sind genau diese Woche im Innenausschuss, haben die politisches grünes Licht bekommen und werden mit wahrscheinlich bei der nächsten Plenarsitzung im Mai dann wohl auf der Tagesordnung stehen und das Parlament passieren. Und damit ist genau dieser Tage tatsächlich das Asylpaket dann nach Jahren Verhandlungen endlich durch. Allerdings sind wir wirklich enttäuscht, muss ich sagen. Das ist doch hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben. An manchen Stellen finden sich Verschlechterungen und ursprünglich war die Kommission eben mit den Vorschlägen angetreten, bestehende Lücken zu schließen, und stattdessen haben wir jetzt neue Lücken.
Herr Krämer, wenn ich heute Abend zu der Veranstaltung in den Rathausfestsaal komme, muss ich denn da absolut vorgebildet sein zu dem Thema oder habe ich auch die Chance als Laie mit einzusteigen in Ihr Referat?
Das will ich doch auf jeden Fall hoffen. Also mein Plan ist es und ich kenne das jetzt schon hier in Brüssel, leben wir alle in unserer Brüsselblase und verwenden unseren Brüsselsprech. Ich werde versuchen, das so wenig wie möglich zu tun und ich werde auf jeden Fall auch was mitbringen, um ein bisschen Überblick über geltende Rechtslagen und wie manche Verhältnisse sind zu geben. Also damit da wirklich Leute, die keine EU-Experten sind, da abgeholt werden, wo sie stehen. Das ist mein erklärtes Ziel.
Die Ankündigung des heutigen Abends verspricht auch, dass Sie abschließend dann zumindest einige Wege für Lösungen andenken werden. Werden Sie das alleine tun oder kann man mit Ihnen auch ins Gespräch noch kommen?
Über Lösungsvorschläge, da habe ich natürlich meine eigenen Gedanken, aber das ist natürlich der Punkt, über den ich ganz dringend auch ins Gespräch kommen will. Weil alle Lösungsvorschläge, die man hat, sind natürlich schön und gut, aber Politik funktioniert nicht so, dass man sich was ausdenkt und das dann macht. Da braucht man viel Feedback und so weiter. Also das sind natürlich genau die Punkte, über die ich dann diskutieren muss. Und vielleicht habe ich ja auch Vorschläge, die Leute völlig untragbar finden oder andere Leute haben Vorschläge. Da bin ich ganz offen.
Also heute Abend 18 Uhr ist Beginn im Rathausfestsaal. Der Eintritt ist frei. Das Thema des Vortrages von Lorenz Krämer ist europäische und deutsche Flüchtlingspolitik im Blickfeld der UN-Flüchtlingskonvention. Und mit dem Referenten Lorenz Krämer habe ich gerade gesprochen. Vielen Dank, Herr Krämer, und Ihnen einen schönen Abend und eine interessante Diskussion.
Ja, danke. Ich freue mich.
Okay, danke.